Der Grund, warum ich bei den Gleichnissen gelandet bin, das eine ist, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist so eine schöne Serie, sind eine Serie, aber stehen auch für sich selbst. Jedes Gleichnis für sich selbst, also man kann das an jedem Abend so für sich als eigenes Paket mitnehmen. Ein anderer Grund ist aber auch, dass sie uns einfach mit in die Evangelien nehmen. Ich bin sehr gern in den Evangelien unterwegs, weil das so ganz zentral an Jesus dran ist. Da kommt alles her, was uns Christen ausmacht. Das ist der Nährboden unseres christlichen Glaubens. Da sind wir ganz nah dran an Jesus selbst, an dem, was über ihn berichtet wird. Und deshalb liebe ich auch die Evangelien und in diesem Fall jetzt keine Wundergeschichten. Das hätten wir auch machen können, Wundergeschichten Jesu. In diesem Fall aber Gleichnisse, also Geschichten, die Jesus erzählt hat. Und die nehmen uns mit hinein in den Herzschlag seiner Verkündigung. Also es geht darum, dass wir Jesus zu Wort kommen lassen in diesen Gleichnissen, dass wir mit seiner Stimme, mit seiner Botschaft, mit seinen Gedanken, seinen Wertigkeiten vertraut werden und deshalb die Gleichnisse. Gleichnisse auch, weil sie einfach aus dem Leben ins Leben hineinreden. Jesus nimmt Themen, greift Themen auf, greift Elemente unseres alltäglichen Lebens auf, um geistliche Dinge zu veranschaulichen. Und du merkst, er ist einfach in dieser Welt zu Hause. Er lebt da, wo wir auch leben. Er kennt sich aus. Jesus kennt sich aus bei Saat und Ernte, bei Tag und Nacht, bei Sommer und Winter. Er kennt sich aus in den Haushaltsthemen. Er weiß um eine Frau, die etwas verliert und etwas finden kann. Er kennt die vielen, vielen verschiedenen Facetten des Lebens und das greift er auf und deshalb finde ich auch die Gleichnisse so packend. Also es sind ja Geschichten, wir lieben Geschichten und noch dazu so aus dem Leben für das Leben. Deshalb die Gleichnisse und heute Abend habe ich euch schon vorgewarnt, Markus 4 habe ich gesagt, wir beginnen heute mal mit der Geschichte vom Sämann. Wir könnten auch mit dem allerbekanntesten Gleichnis beginnen. Was würdet ihr sagen, wäre das bekannteste Gleichnis? Genau, das kommt sofort, ne? Der verlorene Sohn wäre das bekannteste gewesen. Aber ich habe gedacht, das ist so, nee, das kennen wir schon so gut. Gehen wir auf ein weiteres, was auch relativ bekannt ist, aber nicht ganz so vertraut. Nämlich das Gleichnis vom sogenannten vierfachen Acker. Und das wird hier in Markus 4 berichtet, genauso auch in Matthäus 13 und in Lukas 8. Ich weiß nicht in euren Bibeln, ob ihr das auch findet, ob ihr über diesem Text oben auch in Klammern stehen habt, Matthäus 13 und Lukas 8. Habt ihr irgendwo einen Hinweis? Das sind dann die, habt ihr bei euch nicht, ne? Je nach Bibelausgabe wird darauf hingewiesen, das sind die Paralleltexte. Das heißt, Matthäus, Markus und Lukas erzählen das gleiche Gleichnis. Johannes ist der Einzige, der das nicht erzählt. Das ist typisch Johannes. Johannes hat weitgehend Sondergut. Der,
ich glaube, am Ende steht das.
Es kann da hinten sein, ja. Genau, da habt ihr da einen Hinweis, genau.
Ja.
Das ist, wenn ihr auch da die Bibel lest, schaut auf solche Dinge, das sind oft hilfreiche Hinweise. Das gehört nicht zum ursprünglichen Bibeltext, aber es ist von den Editoren sozusagen reingetan worden, damit wir einfach da ein bisschen eine bessere Zuordnung finden. Also ihr könnt es also auch in diesen Paralleltexten lesen, Matthäus 13, Lukas 8. Ich habe uns jetzt mal diese kompakte Version vom Markus-Evangelium gewählt für heute Abend. Zur Erklärung, Jesus erzählt zunächst das Gleichnis, nachher dann wird das Gleichnis gedeutet. Und zwischen den beiden, der Erzählung und der Deutung, gibt uns Jesus einen Hinweis auf die Bedeutung von Gleichnissen allgemein. Dafür nehmen wir uns gleich noch ein paar Augenblicke Zeit. Aber wir lesen einmal Markus 4 ab Vers 1. Ich lese zunächst einmal, dass wir uns hineinhören. Und er fing abermals an, am See zu lehren. Also er ist Jesus und er ist am See Genezareth. Und er hatte also auch schon gelehrt offenbar und er setzt das jetzt fort. Und das ist jetzt auch eine wichtige Überschrift. Es geht um die Lehre Jesu. Jesus lehrt und er ist ein sehr, sehr anschaulicher Lehrer, denn er erzählt Geschichten. Aber so fängt es an. Er fing abermals an, am See zu lehren und es versammelte sich eine sehr große Menge bei ihm, so dass er in ein Boot steigen musste, das im Wasser lag. Er setzte sich und alles Volk stand auf dem Lande am See. Eine erste Beobachtung. Erstens mal, es sind sehr viele Menschen da, die ihn hören wollen. Jesus redet und ganz, ganz viele Menschen kommen. Ja, die nehmen sich Sonderurlaub. Man fragt sich, wo sie herkommen. Viele sind weit gereist auch. Das müssen also große Menschenmassen gewesen sein. Und die Frage ist, was hat sie gezogen? Jesus lehrt und sie wollen das hören. Irgendwas ist da in seiner Lehre, das auch Menschen anzieht. Und jetzt kommt Jesus als der, ja, der auch als Schöpfer mit den Eigenarten von Wasser und Land vertraut ist. Wenn er jetzt in ein Boot steigt und etwas ins Wasser fährt und seine Zuhörer alle auf dem Land sind, was macht Jesus damit? Er schafft sich eigentlich eine absolut gute Bühne. Denn das ist technisch nachgewiesen, dass wenn du übers Wasser redest, dass man das viel besser hört. Das war seine Verstärkungsanlage, das Wasser. Ja? Und das lässt sich viel leichter hören. Also er schafft sich sozusagen eine Bühne und eine Verstärkung für seine Predigt. Und dann geht es los. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen. Und in seiner Predigt sprach er zu ihnen. Ihr wundert euch jetzt bitte nicht, dass was bei mir teilweise etwas anders steht als bei euch, weil ich bin einfach über die vielen Jahre mit meiner Bibel, dieser Lutherbibel, sehr vertraut und lese sie sehr gerne. Ihr seid mit der Einheitsbibel unterwegs wahrscheinlich. Ganz anders kann es nicht sein, aber so sind die Übersetzungen oft etwas anders. Und er sagte, hört zu, siehe, es ging ein Sämann aus zu säen. Und es begab sich, indem er säte, dass einiges auf den Weg fiel, und da kamen die Vögel und fraßen es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und ging alsbald auf, weil es aber keine tiefe Erde hatte. Und nun, als nun die Sonne aufging, verwelkte es, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und einiges fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen empor und erstickten es, und es brachte keine Frucht. Und einiges fiel auf gutes Land, ging auf und wuchs und brachte Frucht, und einiges trug 30-fach, und einiges 60-fach, und einiges 100-fach. Und er sprach, wer Ohren hat zu hören, der höre. Sein typischer Lehrerausspruch, Rabbi-Spruch, den Jesus hier auch gern verwendet. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Hört genau hin. Was hat uns das zu sagen? Aber bevor er jetzt in die Deutung hineingehen kann, wird er gefragt. Und als er allein war, fragten die um ihn, waren ihn samt den Zwölfen nach den Gleichnissen oder nach der Bedeutung der Gleichnisse. Und er sprach zu ihnen, euch ist das Geheimnis des Reiches Gottes gegeben, denen aber draußen widerfährt es alles in Gleichnissen, damit sie es mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören und doch nicht verstehen, damit sie sich nicht etwa bekehrten und ihnen vergeben werde. Und bevor wir jetzt in die weitere Deutung reingehen für das Gleichnis, glaube ich, müssen wir uns das mal etwas verdauen. Was sagt Jesus da? Jesus gibt eine Deutung über die Bedeutung seiner Gleichnisse und das könnte uns etwas verwirren. Er sagt, ihr, die ihr mich fragt, die ihr zu mir gehört, die ihr um mich herum seid, euch ist es gegeben, das Geheimnis von Gottes Reich zu verstehen, aber es gibt Leute draußen, die sollen es nicht verstehen, könnte man lesen. Von denen will ich nicht, dass sie das, was ihr versteht, auch verstehen. Und deshalb rede ich in Gleichnissen. Das ist also etwas, worüber ich zunächst mal stolpere. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Will Jesus nicht, dass man das versteht? Will er, dass es nur manche verstehen und nicht alle? Was sagt er damit? Und offenbar spricht er tatsächlich von beiden möglichen Reaktionen auf seine Gleichnisse. Gleichnisse werden verstanden und sollen verstanden werden, aber auch sie werden nicht verstanden. Und die Frage ist, was könnte damit gemeint sein? Einerseits glaube ich, dass Jesus Gleichnisse erzählt, weil sie eben das Verstehen unterstützen. Gleichnisse sind deshalb so stark, weil sie uns helfen. Wir merken das ja ganz oft, wir brauchen Metaphern, wir brauchen Vergleiche. Und wenn wir in Gleichnissen etwas in einer Geschichte erzählt bekommen, ist das oft viel mehr wert, als wenn du nur eine Aussage hingesetzt bekommst. Also Gleichnisse haben einen Vorteil, sie werden oftmals leichter verstanden, sie werden auch ganzheitlicher verstanden. Ja, wenn Jesus nur sagen würde, Gott redet, hört gut zu, damit es auch in eurem Leben Frucht bringt, ist das, aber allein das Wort Frucht bringt ist schon wieder ein Gleichnis. Wir reden ständig in Gleichnissen. Also Gleichnisse sind eigentlich total wichtig und wertvoll, um Dinge zu verstehen. Und Jesus hat es verstanden. Er nutzt das, weil die Leute Geschichten lieben, Geschichten verstehen und Gleichnisse sollen etwas öffnen. Die Frage ist aber jetzt, warum spricht er auch davon, dass Gleichnisse etwas verschließen? Und ich glaube nicht, dass Jesus mit Gleichnissen verschließen will. Vielleicht gibt es das auch. Vielleicht sagt er, manche, die sollen das vielleicht gar nicht verstehen, weil die könnten mit dem gar nicht umgehen. Im Sommer haben wir diese Bibelwoche gehabt zur Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Und ich glaube, da ist ja auch alles in Gleichnissen. Das ist ja so viel mit Bildern, mit Metaphern, wo sich die Theologen seit Jahrhunderten streiten, was heißt das denn jetzt genau? Und ich glaube, dass tatsächlich auch die Offenbarung mit Bildern beschrieben wird, um die Christen damals zu schützen. Denn wenn der Kaiser in Rom das verstanden hätte, was da gesagt wird, dann wäre das für die Christen gefährlich geworden, weil die Offenbarung nicht zuletzt auch eine Zeitkritik war, auch eine Kritik an der herrschenden Oberschicht. Nicht nur, auch an allen späteren Machthabern, die ihre Macht missbrauchen, aber ich glaube, die Offenbarung ist genutzt worden, auch um die Christen zu schützen. Und ich glaube sogar, dass manche die Offenbarung gar nicht verstehen sollten, zum Schutze derer, die es verstehen. Aber grundsätzlich soll man ja die Botschaft verstehen. Und die Frage ist, und das fand ich sehr toll, auch hier in dem Buch von Helmut Thielecke, das ist ein theologischer Klassiker. Helmut Thielecke hat nach dem Zweiten Weltkrieg als Theologe in Deutschland erst in Stuttgart, dann in Hamburg in den Kirchen die Kirchen gefüllt und hat Gleichnisse Jesu ausgelegt. Und das Buch heißt das Bilderbuch Gottes. Das ist eine Sammlung von Auslegungen zu Gleichnissen Jesu. Und er sagt darin, im Vorwort, er sagt, Gleichnisse, wir müssen merken, Jesus greift Bilder aus unserer Welt auf, aber wenn wir davon ausgehen müssten, dass diese Bilder von sich aus schon das Richtige über Gott sagen, dann haben wir ein Problem. Weil diese Geschichten, die Jesus erzählt, die könnten so und so ausgelegt werden. Wenn wir von dieser Welt her denken und uns fragen, was sagt uns diese Welt über Gott, dann kommen wir in Teufelsküche, sagt er. Weil da kommst du nicht hin. Da haben wir ganz viele verschiedene Auslegungen. Und wenn jemand versucht, jetzt hier in diesem Fall Sämann, Saat, Frucht und so weiter auszulegen, wir kommen in verschiedenste Richtungen. Er sagt, der Schlüssel ist die Perspektive, aus der die Geschichte erzählt wird. Es ist nicht die Frage, wie sieht die Welt Gott, sondern wie sieht Gott die Welt. Und es ist nicht unbedingt die Frage, was sagt die Welt über Jesus, sondern was sagt Jesus über die Welt und was lässt er auch die Natur und die vielen Bilder über ihn sagen. Aber um das zu deuten, um das zu wissen, müssen wir Jesus kennen. Wir müssen lernen, die Dinge von Jesus her zu sehen. Und das sagt Jesus hier. Menschen, die offen sind für mich und die bereit sind, sich die Dinge dieser Welt aus meiner Perspektive erklären zu lassen, denen gehen die Gleichnisse auf. Die verstehen das. Wer den Schlüssel hat, der versteht's. Wer den Schlüssel nicht hat, und das bin ich, sagt er, der wird's nicht verstehen. Und was er jetzt sagt ist, es gibt Leute, die kennen mich als den Schlüssel. Und die wissen, dass ich nicht nur in Gleichnissen rede, die wissen, was ich sage, die sind vertraut mit meiner Lehre. Und wer mit mir und meiner Lehre vertraut ist, der versteht die Gleichnisse richtig. Aber dann gibt es, und er spricht davon, denen, die draußen sind, Menschen, die weit weg sind von mir, die mich nicht kennen, mich nicht kennen wollen, und denen erschließen sich auch die Gleichnisse nicht. Für uns bedeutet das, wir dürfen nicht einfach nur die Geschichten an sich mal hören und sagen, okay, schau, was es sagt. Wenn wir das tun, wenn du diese erste Geschichte jetzt liest, nur was wir gerade gehört haben, ja, diese Geschichte, die Jesus erzählt hat mit dem Gleichnis, ein Seemann geht aus, er sät aus, du hast die vier verschiedenen Äcker und jetzt fragst du 10 Leute auf der Straße, was bedeutet das? Du kriegst wilde Meinungen und sind die alle berechtigt. Das kann ja auch alles sagen, es kann alles sagen, aber es soll nicht alles sagen. Jesus hat eine ganz klare Absicht und deshalb ist dieses Gleichnis eine schöne erste Übung, weil uns Jesus jetzt dann ab dem nächsten Vers 13 sozusagen seine Deutung gibt. Und wir lernen jetzt, dieses Gleichnis von Jesus her zu lesen. Und wir merken, der Schlüssel ist die Perspektive Jesu. Und das ist ganz wichtig, wenn wir Gleichnisse deuten. Denn ich habe schon manche Predigten gehört, da hat man die Gleichnisse alles Mögliche sagen lassen. Aber nicht das, was Jesus damit eigentlich beabsichtigte. Okay? Und jetzt ist die Frage, Jesus, was willst du uns damit sagen? Und er tut uns heute den Gefallen, er sagt, es ist ja der erste Abend, wir sind noch nicht so vertraut mit dem Thema. Jesus ist ganz nett heute Abend zu uns, er deutet uns das Gleichnis. Ein toller Lehrer. Er nimmt uns langsam hinein. Und so kommt also jetzt die Deutung Jesu für seine soeben erzählte Geschichte. Und vielleicht wollt ihr mal in eurer Version lesen, das mal der Reihe nach. Wer möchte einen Vers, zwei Verse lesen, dass wir es auch in eurer Übersetzung mal im Ohr haben? Wer mag mal lesen ab Vers 13?
Und er sagte zu ihnen, wenn ihr schon dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse verstehen? Der Seemann sät das Wort. Auf dem Weg fällt das Wort bei denen, die es zwar hören, aber sofort kommt der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät wurde.
Danke. Dann Vers 16, magst du da weiterlesen?
Ja. Ist es bei den Menschen, bei denen das Wort auf felsigem Boden fällt. Sobald sie es hören, nehmen sie es freudig auf, aber sie haben keine Wurzeln, sondern sind unbeständig. Und wenn sie dann um des Wortes willen bedrängt oder verfolgt werden, kommen sie sofort zu Fall. Bei anderen fällt das Wort in die Dornen. Sie hören es zwar, aber die Sorgen der Welt, der trügerische Reichtum und die Gier nach all den anderen Dingen machen sie breit und ersticken es. Machen sich breit und ersticken es. Und es bringt keine Frucht. Auf gutem Boden ist das Wort bei denen gesät, die es hören und aufnehmen und Frucht bringen 30-fach, ja 60-fach und 100-fach.
Dankeschön. Ja, das ist also seine Deutung und der geht mal ein bisschen nach. Das darf jetzt uns erreichen, das wollen wir auch an uns ranlassen. Wir wollen zulassen, dass Jesus uns mit dem erreicht, was er da verstanden wissen will. Und er gibt uns ein ganz wichtiges Schlüsselwort. Wenn er dieses Bild vom Sämann und der Saat verwendet, ist ja ein sehr, sehr übliches Bild damals gewesen, auch uns sehr vertraut, starkes Bild. Aber er deutet die Saat und den Sämann. Und er sagt, die Saat ist das Wort Gottes. Und das ist ihm wichtig. Es geht um die Wirkung des Wortes Gottes. Es geht um die Auswirkungen dessen, dass Gott redet, sich mitteilt. Und was das im Leben der Menschen macht, und es geht um die verschiedenen Möglichkeiten, das Wort Gottes zu hören, zu empfangen und zuzulassen. Also das deutet er sofort. Also es geht um das Hören seines Wortes. Ah, der Johannes, der jetzt ja dieses Gleichnis nicht erzählt, der würde aber trotzdem begeistert sein, weil er fängt ja an mit, am Anfang war das Wort. So fängt Johannes, der vierte Evangelist, an. Am Anfang war das Wort war Gott und war bei Gott und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, sagt Johannes im vierten Evangelium. Das heißt also, das Wort Gottes ist das, wie Gott sich mitteilt in der Bibel, in seiner vielfältigen Art und Weise zu reden, aber nicht zuletzt durch Jesus selbst. Jesus sagt also, es geht um das, wie ihr mich empfangt. Und wie ihr die Bibel und all das, was Gott zu sagen hat, empfangt. Denn alles, was Gott zu sagen hat, hat seine Mitte in mir, in Jesus, in Christus. Also das ist eigentlich hier mal sein Statement zu Beginn. Wie nehmen wir das auf, was Gott uns mitteilt in seinem Wort, in der Bibel und durch Jesus? Wer von euch mitschreibt, dem würde ich als einen Paralleltext empfehlen, Jesaja 55. Möchte ich uns da mal lesen? Ein ganz wichtiger Text aus dem Jesaja-Propheten, Kapitel 55, Abvers 10 bis 11. 10 und 11. Da sagt der Prophet Jesaja, oder Gott durch den Propheten eigentlich, denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein, sagt Gott. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Jesaja 55, eine Verheißung Gottes, mein Wort ist gegeben und aus meinem Wort heraus wächst Leben und es kommt zu mir zurück, auch mit einem sehr starken Bild aus der Landwirtschaft eigentlich und aus der Natur, so wie der Regen fällt und da wächst was, so auch mein Wort, es kommt und es kommt zu mir zurück und nicht leer, sondern es bringt Frucht. Und wenn ich das so als Überschrift nehme für diese Geschichte von Jesus, dann sagt Jesus damit, eigentlich darum geht's. Dass dieses Reden Gottes, dieses Wort Gottes, das ist sozusagen mit mir vom Himmel gefallen. Dieses ist mit mir vom Himmel gekommen auf die Erde. Ich bin das inkarnierte Wort Gottes, sagt Jesus. Ich bin die lebendige Botschaft Gottes geworden. Und alles, was sich je Wort Gottes nennen darf, muss an mir gemessen werden, sagt Jesus. Ich bin vom Himmel gekommen und jetzt ist die Frage, wie empfängt mich die Welt? Und es ist einfach gegeben, damit es Frucht bringt. Und er beginnt mit dem Wort und er mündet bei der Frucht. Die Geschichte mündet da, wo Gott gesagt hat, will er hin. Nämlich, dass Menschen das Wort hören, es annehmen, Vers 20, und Frucht bringen, einige 30-fach, einige 60-fach und einige 100-fach. Also dafür ist die Saat gegeben, dass sie im Leben von dir und mir, von Menschen, Frucht bringt. Unterschiedlich groß. Übrigens, das haben verschiedene Bäume so an sich. Die tragen unterschiedliche Früchte und haben unterschiedliche Ergiebigkeiten in ihrer Frucht. Manchmal auch ein Baum in einem Jahr hat unterschiedliche Erträge. Also dieses Jahr merkt man, manche Bäume haben sehr viel Ertrag und andere sehr wenig. Je nachdem, wie das Wetter war so über das Jahr, Und Jesus sagt, es gibt unterschiedlich, aber trotzdem viel Frucht. Darum geht's. Dass Mensch, dass sich mein Reden und auch, meine Botschaft, sagt Jesus, in eurem Leben erweist, wir könnten nachher miteinander reden, was es bedeutet, Frucht zu bringen. Woran erkennt man diese Frucht? Was ist das für eine Frucht? Wie sieht das aus? Das legt uns ja nicht genau aus. Er lässt noch manches auch uns in der Auslegung sozusagen. Aber darum geht's, Jesus. Und dann beginnt ja die Geschichte damit, dass so viele Menschen kommen und das Wort hören. Und wenn du überlegst, da waren Hunderte, da waren Tausende von Zuhörern, die Jesus gehört haben. Ganz am Ende von den Evangelien oder ganz am Ende von den 3 Jahren, die Jesus gepredigt hat, was blieb? Leider nicht sehr viel. Wenn du überlegst, Jesus hat unglaublich verschwenderisch ausgestreut, hat sich selbst verschwenderisch verschenkt. Am Ende, um das Kreuz herum, blieben nicht viele. Und die erste Gruppe von Christen, die dann nachher zu Pfingsten dann auch da feierte, waren 120. Mehr blieb nicht. Viele waren das nicht. Aber die sind fruchtbar gewesen. Und das ist jetzt so eine Beobachtung hier, dass das Wort Gottes verschwenderisch ausgeteilt wird zunächst mal. Und das Zweite ist, dass das Wort Gottes überraschend vernichtet wird. Ich erkläre euch, was ich meine. Das erste ist mal dieses Bild von dem Bauern, der die Saat nimmt, und was uns sofort auffällt, ist so eine Verschwendung. Kostbares Saatgut, und der kommt daher und streut das auf Weg, auf Felsen, auf schlechten Boden, er streut, egal wohin, er streut einfach aus. Das ist ein Bild, wo man zunächst mal denkt, Augenblick mal, also als Bauer würde ich etwas vorsichtiger sein, wohin ich meinen Samen streue. Ich kann doch nicht einfach auf die Wege meinen Samen streuen und auf die Felsen und auf die Wurzeln und unter die Büsche. Hat der nicht ein bisschen aufgepasst, der Bauer? Kann der nicht haushalten mit seinem Samen? Und das eine ist, dass man vielleicht sagen könnte, damals waren die Äcker anders als heute. Das war nicht so schön, fein säuberlich kultiviert, und du hast dann nur tollen Acker gehabt. Ich habe jetzt gesehen auch, das sieht man, wenn man unterwegs ist, sieht man, wie die dann mit ihren Traktoren ganz genau ausstreuen und arbeiten. Nein, damals waren die Äckerböden etwas wilder, konnte man nicht ganz so haushalten wie heute. Aber ich glaube, was Jesus damit sagt, ist schon, dass er will uns staunen lassen über die Verschwendung. Gott verschwendet sich in seinem Wort. Er sagt nicht, ich gebe es dir ein bisschen und da, wo ich weiß, du hast ein gutes Herz, dir gebe ich mein Wort. Und ach, der wird mich lieben, dem gebe ich auch mein Wort. Aber na, die Masse, die will mich ja gar nicht. Ach, ihr könnt gestohlen bleiben. Nein, Gott verschenkt sich in Jesus verschwenderisch. Das ist eine erste Botschaft dieser Geschichte. Er verschwendet sich absolut. Jesus hat einfach die Massen versorgt. Und Jesus wusste, dass viele von denen das nur oberflächlich hören werden. Aber er hat's verschwenderisch ausgestreut, hat gesagt, es gibt ja so viel davon. Und das ist das Nächste. Jesus muss nicht sparen. Er hat so viel. Er hat so viel. Wenn ich diesen Samen und das Wort Gottes jetzt mal auch nicht nur mit Wort Gottes deute, sondern deute das mal, füllt es mal mit all dem, womit Gott sich verschwendet. Und wenn man von Verschwendung redet, ihr Lieben, ich glaube, wir dürfen von der Liebe reden. Es ist einfach die Liebe Gottes, die sich mitteilt, die um uns wirbt, die im Evangelium um uns wirbt und die sich in Jesus verschenkt. Dann ist das eigentlich unterm Strich, die Botschaft lautet, unterm Strich, Gott hat endlos viel von der Liebe, um sie zu verschenken. Die Liebe geht ihm nicht aus. Tolle Botschaft. Ihm geht der Same nicht aus, ihm geht die Liebe nicht aus. Er verschenkt sich verschwenderisch, ist die eine Botschaft. Und das ist ganz große Freude, das ist Gnade, das ist ein Ausdruck von dem, was wir in Jesus entdecken. Mehr kann Gott nicht geben, als was er uns in Jesus gegeben hat. So. Und dann aber die andere Seite. Am Bauern liegt es nicht. Die Frage ist jetzt, wie empfänglich ist der Boden? Und er gibt jedem Boden die Chance. Er lässt niemanden aus. Er gibt allen dieselbe Chance. Und das Gleichnis stellt eigentlich jetzt die Frage an uns. Wie empfänglich sind wir für Jesus? Wie empfänglich sind wir für die Liebe Gottes? Wie empfänglich sind wir für den Samen, den Gott ausstreut, für sein Wort? Wie empfänglich sind wir? Und da nimmt uns Jesus jetzt in vier mögliche Arten und Weisen hinein, wie wir reagieren können. Und das erste sind die auf dem Wege. Vers 15. Ja, das sind auf dem Wege, wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Ich wollte eigentlich jetzt, ich habe vergessen, vier Zettel mitzunehmen. Entschuldigt, ich hätte gerne vier Zettel gehabt und auf jedem dieser Blätter wäre eben eine von diesen möglichen Bodenuntergründen gewesen. Jetzt haben wir mal fiktiv den ersten Zettel, da steht drauf, das sind die Menschen des Weges. Wofür steht Weg und warum sind die auf dem Weg nicht so empfänglich? Was könnte das bedeuten? Wofür stehen Wege? Warum klappt es da nicht? Im Bild gesprochen, Wege sind plattgetreten. Ja? Da, das ist herumgetrampelt. Da hast du, das ist hart. Also wenn du mal richtig auf harten, das ist klar, da geht der Same nicht so gut rein. Im Bild gesprochen, plattgetretene Wege. Übertragen auf unser Leben, Menschen, die unterwegs sind, ein Kommen und Gehen, das ist vielleicht dieses ja, ständig auch irgendwo auf Achse sein und sich auch mit ganz vielen Einflüssen aussetzen und so, dass man merkt, man hat eine gewisse Verhärtung. Es gibt das Phänomen, dass wir unterwegs sind und so mit den Dingen des Lebens beschäftigt, so unterwegs sind, so aktiv, so überbeschäftigt vielleicht auch, dass wir effektiv gar nicht in der Lage sind, da etwas aufzunehmen. Ja, an der Oberfläche ist es alles so platt getreten. Könnte eine Deutung sein von diesen Wegen. Vielleicht auch Dinge, die Menschen bei mir platt getreten haben, die ihre Markierungen hinterlassen haben bei mir. Aber es ist auf jeden Fall das Phänomen, dass wir zu hart sind, um den Samen wirklich aufzunehmen, zu beschäftigt, nicht zugänglich für das Wort, für die Liebe, für Jesus. Aber interessant ist, dass Jesus ja hier gar nicht unbedingt jetzt die Menschen des Weges nur sozusagen in die Pflicht nimmt oder sagt, sie nehmen sich das selber weg, sondern er spricht jetzt von etwas, was von außen reinkommt. Da liegt der Same auf dem Weg. Und sogleich kommt der Satan, heißt es, und er nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Das heißt, Jesus spricht von einem Phänomen bei Menschen, die zwar irgendwie mal mit dem Wort Gottes, mit Jesus vertraut gewesen sind, etwas wahrgenommen haben, akustisch gehört haben, aber das bleibt gar nicht lange bei ihnen, weil der Satan sofort kommen kann und der Teufel ist offenbar sehr rege daran interessiert, dass das Wort wieder eingesammelt wird. Spannendes Bild. Da hast du den Seemann, der streut aus, verschwenderisch. Und du hast da diesen Gegenspieler, in diesem Fall den Satan. Ich sehe es im Bild vor mir. Der kommt und sammelt und kehrt den Samen wieder ein. Der ist völlig, der hat Panik. Der hat Panik, dass der Same doch bloß nur nicht aufgenommen wird. Denn der Teufel weiß, da wo der Same gehört wird, in den Boden fällt, da bringt er Frucht. Der Same ist gut, der ist kraftvoll, der wirkt, was er wirken soll. Deshalb schnell wegtun. Und es gibt einen Gegenspieler in dieser Welt, wenn wir von einem unsichtbaren Gott sprechen, der uns segnen will, uns erreichen will, dann dürfen wir auch wissen, es gibt diesen unsichtbaren Gegenspieler. Mit welcher Art auch immer er das tut, er will, dass das Wort gestohlen wird. Und wir könnten uns Gedanken machen, welche Instrumente sich der Teufel heute gern bedient, um Samen zu stehlen. Was für Instrumente verwendet der Teufel, der Satan, vielleicht heute sehr gerne, um uns den Samen zu stehlen? Und dann ist der zweite Art von Untergrund, das zweite Blatt Papier hier, da steht drauf jetzt Felsen. Felsiger Boden, das ist nicht nur Felsen, das ist also ja ein Boden, wo sehr, sehr viel Stein drin ist und wo das Erdreich nur sehr dünn ist und wo das Wort nicht tiefe Wurzeln schlagen kann. Was sagt Jesus? Da fällt der Same hin und du siehst, er geht sogar auf. Und zwar schnell. Da wächst schnell was Grünes auf, aber das vergeht sofort, weil sie keine Wurzeln haben. Das hat keinen Tiefgang. Ja, aber es wird aufgenommen mit Freude. Es gibt also Menschen, die haben eine erste Begeisterung. Es gibt Menschen, die reagieren sogar begeistert, wenn sie Jesus begegnen, wenn sie etwas von Gott hören, wenn sie die Bibel hören. Das kenne ich auch als Bibellehrer, als jemand, der, das ist mein Job, dass ich verschwenderes Auto, das ist ja mein Bild eigentlich. Ne? Also ich sehe mich auch so als Seemann, das ist mein Job. Ja, ich bin ja kein Handwerker, das wisst ihr, ich bin Mundwerker und ich verwende mein Mundwerk, um das Wort zu streuen. Das ist mein Job. Dafür werde ich gezahlt. Nicht gut bezahlt, aber ich werde gezahlt. Das ist mein täglich Brot, das ich ausstreue. Und ich kenne das, dass Menschen zunächst mal oft auch sehr berührt werden, sehr begeistert reagieren, oft nach einer Predigt oder einem Vortrag, einem Referat kommen und sagen, Mensch, toll, nie gehört. Und da ist eine Riesenfreude da. Ich habe über die Jahre gelernt, das auch, mich mitzufreuen, aber das nicht allzu ernst zu nehmen. Weil ich durchaus auch gemerkt habe, dass viele das zunächst mal irgendwie emotional begeistert aufnehmen. Manche Leute, die kommen dann und sagen, Ma, sie reden so schön. Ma, ihre Sprachverwendung und wie sie das machen und ihre Rhetorik. Und ich sage immer, ja, das ist meine Gabe, aber haben Sie auch gehört, was ich gesagt habe? Manchmal ärgere ich mich, dass Menschen mehr von der Rhetorik und von der Art und Weise, wie ich sage, begeistert sind, als von dem, was ich sage. Aber es gibt Menschen, die sind aber auch von der Botschaft berührt. Es gibt Menschen, die sind einfach auch vom Evangelium zunächst berührt, begeistert. Hier, die nehmen es mit Freude auf, sagt Jesus. Aber sie haben keine Wurzeln. Und dann kommt, das ist halt im Leben so, dann wird es auch mal kühl und frisch und ungemütlich. Und sobald sie für das, was sie da gehört haben und eigentlich auch glauben wollen, den kleinsten Preis zahlen müssen, lassen sie es gehen. Und daran zeigen sie, wie tiefes Wurzeln schlagen durfte. Was lasse ich mich es kosten, dass ich das, was Jesus mir bringt und bedeutet, auch aufnehme? Was darf mich das kosten? Und Jesus sagt, gib ihnen mal eine Testphase und viele Menschen werden diese Testphase nicht durchstehen, weil sie keine Wurzeln haben. Es ist ein oberflächlicher Glaube. Das ist der zweite Boden. Und dann ist der dritte Boden. Das sind die Dornen gesät sind. Vers 18, die hören das Wort. Und die Dornen werden jetzt beschrieben als in Vers 19 die Sorgen der Welt, der betrügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen. Das dringt ein und erstickt das Wort und es bleibt ohne Frucht. Da hast du einen Boden, der ist zwar vielleicht gut, nicht felsig, da könnte man tiefe Wurzeln schlagen, aber nach oben hin ist die Sonne ausgesperrt. Im Schatten wächst nicht viel, außer du hast Schattengewächse. Da ist der Same in den Schatten gefallen und der Schatten wird beschrieben jetzt. Der Schatten kann die Sorge sein, der Schatten kann der Reichtum sein und der Schatten kann auch eine, hier heißt das Wort, bei mir ist Begierde, was steht bei euch denn statt Begierde? Die Gier.
Aber das ist doch was anderes, oder?
Haben wollen. Es ist eigentlich das Leidenschaften, dieses Wort für irregeleitete Sehnsüchte, Begierde fast. Macht.
Habgier.
Die Habgier, aber da haben wir gesagt, das ist ja dieser Reichtum. Aber wenn es nicht die Habgier ist, Macht ist das eine. Also es gibt wirklich eine Abhängigkeit, eine Sucht nach Macht. Macht kann süchtig machen. Deshalb lassen sich ja auch Mächtige so ungern entthronen, entmachten. Begierde nach Wissen. Wissen ist Macht, auch wiederum. Es gibt auch die Begierde nach Anerkennung. Ja, gesehen werden. Das ist ja in Meran auch so ein Thema, sehen und gesehen werden. Ganz viele Menschen werden bei uns gelebt von der Frage, wie sehen mich andere und wie werde ich wahrgenommen? Und mache ich was her oder nicht? Ja, das kann Leute richtig süchtig machen. Die zahlen dann großen Preis für. Da gehen vielleicht sogar Beziehungen drauf. Hauptsache, ich kann was präsentieren. Anerkennung, Macht, Wissen. Es kann auch die geschlechtliche Begierde sein. Das ist, glaube ich, auch ein Wort hier, wo im Griechischen, glaube ich, schon auch die geschlechtliche Begierde mit drin ist, auf jeden Fall auch. Und wenn wir uns die Welt anschauen, das ist vielleicht, man könnte sagen, mehr ein männliches Thema. Eine männliche Begierde kennen Frauen genauso, aber es ist etwas, was diese Welt sehr stark dominiert, natürlich auch in einer sehr männlich orientierten Welt, aber allein die Pornografieindustrie, allein die Pornoindustrie bestimmt, hat einen unfassbaren Machteinfluss in dieser Welt. Unglaublich, was das für ein Faktor ist. Du machst Geld mit der Begierde von Menschen. So, und das sagt Jesus jetzt, also, er ist sehr realistisch. Er sagt, wenn das Wort Gottes kommt, wenn ich komme, ich gebe mich in eine Welt hinein, da gibt es Konkurrenz zu mir. Das Evangelium hat Konkurrenz. Das wäre ja zu schön, wenn es einfach alle aufnehmen, glauben, Wurzeln schlagen lassen und in dem leben. Es wäre zu schön. Aber so ist die Welt nicht, sagt Jesus. Und das gefällt mir so an Jesus. Er ist realistisch, er kennt die Welt. Und er weiß genau, was uns Menschen gerne ablenkt und was uns beschäftigt. Und er weiß darum, dass es um den Reichtum geht, um Begierden und auch um die Sorgen der Welt. Oh, ihr Lieben, und da könnten wir auch nach den letzten ein, zwei Jahren, könnten wir Bücher füllen mit dem, was Sorgen mit uns machen. Was Sorgen mit uns individuell machen, wie Sorgen und Ängste uns auffressen können, wie man auch mit Ängsten Politik machen kann, da könnten wir Bücher schreiben. Die Sorge gehört zur Welt dazu. Das ist ein Element des menschlichen Lebens. Und Jesus weiß das. Und die Frage ist, lasse ich mich von diesen Sorgen erdrücken? Lasse ich mich von denen leben? Oder lasse ich zu, dass der Same Gottes diese Sorgen sozusagen in den Schatten stellt? Angst hat ja auch was Gutes. Die ist ja auch gegeben. Die darf mir dienen. Die Frage ist, diene ich der Sorge oder bediene ich mich ihrer? Ja? Und Jesus sagt, die Gefahr ist, dass ich so von den Sorgen der Welt aufgefressen werde. Und die sind real, ihr Lieben. Jesus weiß darum, dass es für viele wirklich eine alltägliche Sorge ist, gesund zu bleiben, das Leben zu meistern, genug Geld zu verdienen. Das sind alltägliche Sorgen, die nimmt Jesus nicht aus der Welt. Jesus sagt nicht, dass das nicht sein darf, aber er sagt, es darf nicht zu groß werden. Es darf uns nicht den Glauben erdrücken, den Glauben ersticken. Aber das ist der dritte Boden. Erster Boden, die Wege, hart getreten, der Satan pickt alles weg. Der zweite Boden ist der felsige Untergrund, wo es schnell mal wächst und aufgenommen wird, aber keine Wurzeln hat und bei den erstbesten Kälteanwandlungen und Klimaveränderungen sofort alles stirbt. Der dritte Boden sind im Schatten der Dornen sozusagen sind, die im Schatten der Sorgen, des Reichtums und der Begierden erdrückt werden. Aber dann gibt es den vierten Boden, von dem er spricht, und da will er eigentlich hin. Und das sind nämlich die bei denen das Wort auf gutes Land fällt. Die hören das Wort und sie nehmen es an und sie bringen Frucht einige 30-fach, 60-fach, 100-fach. Lass uns ganz kurz bei dem bleiben. Wenn Jesus jetzt von dem positiven Boden spricht, da wo er hin will, was er sich wünscht, was bedeutet das jetzt für uns? Was würde es erstens bedeuten, das Wort aufzunehmen? Wie nehme ich es auf? Und zweitens, woran erkenne ich die Frucht? Was glaubt ihr? Fangen wir bei der Frucht an. Unabhängig von der Menge, was für eine Frucht, an welcher Frucht erkennen, Jesus sagt, an der Frucht, wie wir euch erkennen. Woran erkennt man uns Christen? Woran erkennt man im Leben eines Menschen, dass das Wort Gottes gefruchtet hat? Dass der Glaube gefruchtet hat? Dass Jesus fruchtet? Woran erkennt man das? An der Art, wie wir leben. An der Art, wie wir mit dem Leben umgehen, mit den Menschen umgehen, mit den Sorgen umgehen. In Galater 5, da definiert nämlich der Paulus definiert Frucht. Und zwar spricht er von der Frucht des Heiligen Geistes. Da, wo Gottes Wort ausgestreut wird, wo Jesus wirkt, da wirkt er durch seinen Heiligen Geist. Der Heilige Geist macht die Bibel lebendig. Also, es geht um die Frucht des Geistes in unserem Leben. Und da sagt er ab Vers 22, Galater 5, ab Vers 22, die Frucht aber des Geistes ist, und er fängt mit dem Wichtigsten an, das hast du sofort erwähnt, die Liebe. Die Frucht, das heißt die Auswirkung des Heiligen Geistes ist Liebe. Aber es geht weiter. Liebe ist ein Wort, das mir auch ganz schnell so als ein, es ist so ein christliches Standardwort auch, Nächstenliebe. Es ist mehr. Liebe, Freude. An der Freude soll man uns erkennen. An der Freude mitten in den Nöten des Lebens. Drittes, Friede. Oh. Friede ist eine Ruhe, eine Gelassenheit. Trotz Gefahren. Trotz unbeantworteter Fragen. Friede ist etwas, was man nicht erklären kann. Es ist einfach eine Ruhe. Geduld. Wenn die Dinge nicht so laufen, wie du willst. Oh, im Autoverkehr, da merke ich, wie viel der Heilige Geist noch zu wirken hat bei mir. Das mit der Geduld. Uhlala. Da kommt raus, was drin ist. Ungeduld. Freundlichkeit. Auch das muss ich im Autoverkehr öfters. Autofahren ist für mich so ein Spiegel oft. Daniel, du bist noch lange nicht so fromm, wie manche Menschen glauben. Freundlichkeit, da ist noch manches nachzurüsten. Güte. Treue. Sanftmut. Keuschheit. Och, Keuschheit bedeutet doch das Gegenteil von Begierde. Ah, das ist also die Fähigkeit, auch den Begierden nach was auch immer auch zu widerstehen, Nein zu sagen, sich nicht von dem bestimmen zu lassen. Und das sagt also Paulus hier, das ist die Frucht des Heiligen Geistes, das ist das, was dass das Wort Gottes in uns auswirkt. Das wird man erkennen. Und ihr Lieben, da will Jesus uns hinhaben, dass wir Menschen werden, die an diesen Dingen erkennbar sind. An der Freude, am Frieden, an der Liebe, an der Keuschheit, an der Treue. Das sind Charakterfragen. An unserem Charakter erkennen wir uns. Ja, Gott will Leben verändern, will Menschen verändern, will mich von innen nach außen zu einem schönen Menschen machen. Und das geht nur durch sein Wort. Und wir könnten reden über das, wie wir sein Wort aufnehmen. Und wir können das mal so nehmen, wie es da steht. Lass uns das doch einfach mal, wir haben es mit Liebe definiert, mit Jesus definiert. Das Wort Gottes ist letztendlich auch der Umgang mit der Heiligen Schrift. Und ich merke, dass mein Glaube, dass mein Leben als Christ auch von dem lebt, wie sehr ich dem Wort Raum gebe und es wirken lasse. Und wisst ihr, diese drei Böden sind nicht übrigens drei Gruppen von Menschen. Das eine sind nur die Wege, das andere sind nur die Dornen, das andere sind nur die... Ja? Nein, ich glaube, dieser vierfache Acker, der beschreibt jeden von uns, das können Zustände meines Herzens sein. Und da können wir jetzt ins Gespräch kommen auch, wie geht es uns damit, wo erkennen wir uns in diesem vierfachen Spiegel wieder? Im Umgang mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, wo bin ich vielleicht auch zu oft des Weges, um überhaupt Zeit zu finden für das Wort? Dass wir heute Abend hier sind und dass uns allen miteinander auch diese Bibelrunde so wichtig ist, zeigt ja, dass wir Hunger haben danach. Und dass wir merken, wir wollen, aber wir müssen das investieren. Das ist eine Entscheidung, das muss in den Kalender rein. Und wir sind alle viel des Weges. Aber wir sind auch hier. Die Frage ist, wie viel Raum hat das in meinem Alltag? Und ich möchte uns auch Mut machen, auch jeden Tag dem Wort etwas Raum zu geben. Dass wir jeden Tag auch unseren Herzen die Möglichkeit geben, Wort zu empfangen. Und es gibt Tage, da haben wir schier die Ruhe gar nicht, die Muße nicht dafür. Außer wir üben uns darin ein, dass wir auch täglich diese Zeit nehmen fürs Wort. So viel wir auch des Weges sind und auch sein müssen. Was macht das mit euch? Wo findet ihr euch wieder? Jetzt habe ich meine Auslegung soweit mal geliefert sozusagen. Auf der Grundlage können wir bis ins Gespräch kommen. Wo sind Fragen? Wo sind Ergänzungen? Wo entdeckt ihr euch?